wie schafft man einen guten Kids-Zugang?
Man braucht immer ein U-Boot, damit man an die Leute rankommt.
Man sollte sich immer mit dem Quartier beschäftigen, wenn man jetzt vorhat, in den Sozialraum zu gehen.
Man hat ja wunderschön gebaut, aber man hat die Bevölkerung praktisch umgesetzt.
Wenn man einfach ein Thema findet, wahrscheinlich dann hier, was das Quartier betrifft, dann melden sich die unterschiedlichsten Leute, weil sie das Interesse teilen und dann kommen sie ins Gespräch.
Wir möchten den direkten Kontakt mit Fenster aufmachen können, Tür aufmachen und ich bin auf dem Bürgersteig.
Diese Multiplikatorenarbeit ist noch ein ganz wichtiges Standbein bei mir.
Auch wenn man jetzt im öffentlichen Raum ist und mit den Leuten ins Gespräch kommen will, dass man irgendetwas anbietet.
Ein offizielles Hallo erstmal. Wir machen ja den Podcast im Rahmen unseres Kommunikationsprojekts und Ziel ist ja, dass wir die Kommunikation im Kiez stärken, sprich wir möchten den sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen, damit sie ihre Angebote besser bewerben. Im Rahmen des Projekts haben wir ja schon einiges geschafft. Die Hauptbausteine sind ja das Erstellen einer Art Handreichung oder eines Konzepts, was die Leute nutzen, um ihre Kommunikation zu verbessern oder ihre Angebote besser zu bewerben. Auf jeden Fall schön, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir erstmal, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Okay, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Esra Nurgensch aus dem QM Brunnenstraße und habe heute die Ehre, diesen Podcast mit dir zu führen.
Was würdest du sagen, wie schafft man einen guten Kids-Zugang? Wo sollte jemand, der hier ankommt, sei es ein entwicklungspolitisches Thema, sei es ein Migrationsthema oder andere Themen, die eher dem Gemeinnützigkeitsbereich zugezählt werden, wie kann die Person einen Sozialraum erschließen, einen Kiez erschließen?
Also ich würde sagen, der erste Schritt ist natürlich zu uns ins QM, weil wir genau diese Stelle, also diese Schnittstelle darstellen. Wir unterstützen bei der Kommunikation, beim Netzwerken. Wir geben Tipps, welche Einrichtungen gibt es im Quartier. Und genau das würde ich auch sagen. Also man sollte sich an die ganzen Einrichtungen wenden im Quartier. Und über diese Einrichtungen, über die Angebote, kommt man dann an die Menschen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man zu uns kommt und dann Plakate an die Kieztafeln hängen lässt. Aber aus meiner Erfahrung bringt Plakate kleben nicht viel, wenn man nicht selber in den direkten Kontakt zu den Anwohnern geht.
Der Weg läuft aber über die Einrichtung und wir haben ja eine Aktivierungskarte angefertigt, haben es mit euch dann abgestimmt.
Genau.
Da haben wir euch ja als Kiez-Ressourcencenter beschrieben, weil wir gemerkt haben, Akteure, die tief oder fest im Kiez verwurzelt sind, bündeln sehr viele Ressourcen.
Genau. Die zentralen Akteure vernetzen aber auch natürlich mit weiteren Akteuren im Quartier. Also wir haben tatsächlich hier im Quartier nicht viele Einrichtungen, deswegen würde ich immer sagen, es ist gut, sich an so viele wie möglich zu wenden. Aber genau, also der erste Schritt wäre wahrscheinlich wirklich QM oder das OPZ, also diese zentralen Akteure oder natürlich der Brunnenviertel e.V.
Anderer Ansatz ist natürlich je nach Angebot und Zielgruppe kann man ja auch über die religiösen Einrichtungen in einen Kiez reingehen.
Genau, wenn es welche gibt.
Genau,
wenn auf jeden Fall. Wenn ich jetzt keine Einrichtungen vorfinden würde, dann würde ich tatsächlich den Ort suchen, an dem sich die meisten Leute aufhalten, wie zum Beispiel ein Café, und einfach dort einfach rumfragen, die Leute ansprechen.
Ja, das ist dann wirklich Community Work.
Das ist dann wirklich direkte Kommunikation.
Direkte Kommunikation, persönliche Gespräche. Dazu kommen wir aber auch noch.
Okay.
Als ich hier so mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe, und das kam auch bei den Interviews heraus, die wir gemacht haben, ist, dass man über die Spezifika eines Kiezes Bescheid wissen sollte. Vielleicht hören wir uns dazu kurz was an, was Beate vom Brunnenviertel e.V. gesagt hat.
Ja, benachteiligter Kieze, das ist immer so ein schwieriges Wort. Eigentlich ist es so, wir sind ja ziemlich abgeschottet. Einmal durch die Bahn, ne? Dann Mauerpark und dann noch die soziale Grenze. Früher war es eine Staatsgrenze, jetzt ist eine soziale Grenze zur Mitte. Dann kommt noch dazu, das Viertel hat ja eine Historie, man hat ja wunderschön gebaut, aber man hat die Bevölkerung praktisch umgesetzt. Man kann eigentlich sagen, dass die Leute fast, also mindestens zur Hälfte ausgetauscht wurden. Ja, ja. So, dann fehlen hier auch gerade Vereine mit Migrationshintergrund. Wir haben jetzt gerade Pudo Hepa seit einem Jahr drin, also seit einem halben Jahr, ist ja noch ganz frisch. Und Pudo Hepa, das ist ein Frauenverein vorne im Beratungspavillon von der DGB.
Ah, okay, okay. Ja, meine ehemalige Kollegin ist da.
Ja, also das ist ganz neu. Vor allen Dingen ist es neu, dass es doch so ein bisschen in Richtung politischer Verein ist. Ne? Mhm. Das gab es ja hier überhaupt nicht. Wir haben hier auch bis auf eine keine Moschee, die man ansprechen kann. Okay. Die sind dann alle in der Drontheimer oder so. Ne? Es ist wirklich schwierig. Wie hat meine ältere Kollegin gesagt, man braucht immer ein U-Boot, damit man an die Leute rankommt. Mhm. Und das U-Boot fehlt hier einfach.
Also für mich war das interessant, auf dem Brunnenviertel zu stoßen und diese Informationen zu bekommen. Aber anscheinend gab es eine Veränderung hier, die den Kiez auch geprägt hat. Worauf ich eigentlich hinausgehen möchte, ist, dass man sich auch mit dem Kiez, in dem man unterwegs ist, beschäftigen sollte. Was würdest du sagen? Was macht dem Brunnenviertel aus und wie würdest du dem zustimmen, was so die historische Entwicklung angeht?
Mit der Historie kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Also ich wusste nicht, dass Personen umgesiedelt wurden und dann nicht zurückkamen, so wie Beate das erzählt hat. Aber klar, dass das alles riesiges Sanierungsgebiet war, das wusste ich. Und das fällt, finde ich, auch auf im Brunnenviertel, dass es halt sehr viel Wohnraum gibt, aber sehr wenig Gewerbefläche. Also wenn man durch die Sienemünder Straße geht, gibt es vielleicht zwei Gewerbeflächen. Wenn es wirklich so einen starken Schnitt gab, was ich jetzt auch daraus verstehe aus Beates Erzählung, dann ergibt das natürlich Sinn, dass es keine sehr alten Vereine oder Einrichtungen gibt. Und wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, unsere Einrichtungen im Quartier sind auch nicht, also in dem Sinne historisch gewachsen, keine wirklich alten Einrichtungen. Man sollte sich immer mit dem Quartier beschäftigen, wenn man jetzt vorhat, in den Sozialraum zu gehen. Das ist immer von Vorteil, weil so kann man natürlich auch herausfinden, welche Personen in dem Quartier wohnen, wie sie ticken, was sie interessiert, was sie beschäftigt.
Es war auch interessant, auf Virginia zu treffen. Du hattest ja den Kontakt weitervermittelt. Und sie hat etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Wollen wir mal bei ihr reinhören?
Ja, gerne.
Mich interessiert, glaube ich, eher die Leute, die hier schon länger wohnen. Das sind ja Leute, mit denen ich eigentlich keinen Kontakt so hätte, weil die einfach in komplett anderen Sphären unterwegs sind als ich. Und das fand ich so cool. Mit Menschen zusammenkommen, mit denen ich eigentlich mal auf den ersten Blick nicht viel zu tun habe, außer dass wir in dem gleichen Gebiet wohnen. Und das macht mir irgendwie Spaß. Also so tatsächlich Leute, die jetzt nicht nur, keine Ahnung, in meinem Alter sind und irgendwo wo arbeiten, das nicht in der Nähe ist. Weil Freundschaften habe ich aber genug überall in Berlin, aber ich glaube, mal im Kiez rauszugehen, mit jemandem einen Kaffee zu trinken, mich auszutauschen über die aktuelle Situation, so was sie gerade so berührt oder mich, darauf hätte ich mehr Bock.
Ja, das ist wirklich so eine feste Voreinnahme von mir gewesen, bis ich Virginia getroffen habe, dass die Menschen schwierig zusammenzubringen sind, weil sich eher so Menschen zu denen hingezogen fühlen, die auch ähnlich ticken oder aus denselben Kreisen kommen.
Das würde ich auch sagen. Meistens bewegt man sich ja in seiner Blase und trifft dann Menschen, die ähnlich alt sind, ähnliches denken. Aber genau das Gute ist ja, wenn man aus dieser Blase herauskommt und einfach mal mit unterschiedlichen Personen zusammenkommt. Und das sieht man, würde ich auch sagen, in unserer Aktionsfonds-Jury, dass sie sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Hintergründe haben. Und man erkennt dann halt auch, hier unser Kiez ist auch wirklich sehr divers. Es sind nicht alles dieselben Personen. Jeder hat eine eigene Geschichte. Es gibt ganz viele unterschiedliche soziale Hintergründe, unterschiedliche Interessen. Und da würde ich auch sagen, das ist sehr schön, dass es die Aktionsfonds-Jury gibt, weil genau da dann diese Menschen auch zusammenkommen können und sich unterhalten. Und Virginia hat das ja auch gesagt, dass genau das sie auch interessiert hat. Und das freut mich.
Ja, Virginia war auf jeden Fall sehr hilfreich, um bestimmte Einblicke zu haben. Zumindest haben wir dann auch gemeinsam festgestellt, dass wenn Angebote platziert werden, die barrierearm beworben werden sollen, also sollte das barrierearm für uns alle sein. Warum ich aber auf diesem Begriff herumreite, liegt auch daran, dass wir ein interessantes Gespräch mit Edwidge hatten über den Begriff Niedrigschwelligkeit. Was mit Niedrigschwelligkeit gemeint ist, denke ich, kann man auch wieder auf die Gesamtgesellschaft beziehen. Und wir wollen keiner, also ob jemand einen akademischen Hintergrund hat oder nicht, wir wollen nicht so komplizierte Atmosphären haben. Und es geht halt dann auch beim Bewerben von Angeboten, denke ich, dass man schauen muss, mache ich mein Angebot klar. Das hat ja auch mit dem Begriff barrierearmes Vorgehen zu tun, dass da zum Beispiel auch darüber nachgedacht wird, wie kann man Sprache, also kann man das herunterbrechen. Und das ist eigentlich etwas, wo wir uns trainieren sollten allgemein. Das hat ja auch was miteinander zu tun. Gibt es etwas, was dir so begegnet in der Arbeit im Kiez, wo du sagst, das stört mich, nervt mich?
Was mir häufig auffällt, woran ich mich etwas störe, ist, dass es einige Personen gibt, die sehr auf diesen Migrationshintergrund achten und genau solche Personen mit einbeziehen wollen, dann aber auch immer sagen, diese Person heißt so und so und sie hat einen Migrationshintergrund. Und dann kommt manchmal noch dazu, aber sie spricht sehr gut Deutsch. Für mich ist es nicht wichtig, welchen Hintergrund diese Person hat, sondern ist diese Person nett, möchte sie mit uns zusammenarbeiten, möchte sie sich engagieren. Und darauf wird dann sehr häufig Wert gelegt oder so ein Impuls gesetzt, diese Person ist sie und sie und sie hat einen Migrationshintergrund oder und sie kommt von da und da. Das ist natürlich immer gut gemeint, also es ist ja mit keinem bösen Hintergedanken und das, finde ich, ist das Schwierige. Also, dass vielen Personen das gar nicht bewusst ist, was sie in dem Moment sagen. Es kann natürlich auch sein, dass ich als Person das auch anders aufnehme, weil ich einen Migrationshintergrund habe oder besonders auf solche Dinge achte und sehr sensibel darauf reagiere. Aber genau, also das ist mir aufgefallen, dass das häufig vorkommt.
Vielleicht eine direkte Frage. Es werden ja in Kiez-Angebote über Plakate, Flyer, Webseiten, Social Media, über Messenger-Dienste beworben. Was ist dein Eindruck eigentlich? Was wirkt stark oder was wirkt gut? Natürlich hängt es immer auch von Zielgruppen ab. Was wirkt im Brunnenviertel gut?
Die Zielgruppe ist natürlich immer ausschlaggebend. Wenn man jetzt beispielsweise eine Veranstaltung für SeniorInnen bewerben möchte, ist Social Media wahrscheinlich nicht so die Priorität. Aber allgemein, wenn man einfach eine Veranstaltung bewerben möchte, würde ich sagen, man sollte alles nutzen, was geht. Man sollte Plakate aufhängen, man sollte Flyer verteilen, vor allem in Einrichtungen. Man sollte Social Media nutzen oder eine Webseite. Aber das Allerwichtigste ist hier im Quartier auf jeden Fall die persönliche Ansprache, weil Plakate Menschen, glaube ich, nur lesen, wenn sie auch schon mal davon etwas gehört haben. Sonst kann man das Interesse auch nicht wirklich wecken, auch wenn der Flyer noch so toll aussieht oder das Plakat. Der persönliche Kontakt ist wirklich das Wichtigste. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man MultiplikatorInnen kennt und ihnen dann die Veranstaltung erklärt und sagt, hier, das möchte ich machen, bitte gib es weiter. Das ist das Wichtigste.
Was du ja auch sagst, das ist, glaube ich, eine gute Kombination von unterschiedlichen Medien, aufeinander abgestimmt sind, würde ich sagen, oder?
Genau, also ich denke, man sollte wirklich erst immer überlegen, was ist meine Zielgruppe und dementsprechend dann sagen, okay, ich muss jetzt viel Social Media nutzen oder die Webseite oder viel Plakate. Das kommt wirklich auf die Zielgruppe drauf an. Aber also wir als QM versuchen alles zu nutzen, also das in alle möglichen Richtungen zu streuen, weil es gibt Personen, die sind vornehmlich im Internet unterwegs. Es gibt Personen, die sind vornehmlich draußen unterwegs und sehen dann vielleicht Plakate. Es gibt Personen, die sind in den Einrichtungen, die sehen dann den Flyer.
Was auch für mich interessant war, war euer Plakat. Ich überlege, ob wir nochmal Virginia dazu hören sollten.
Ja, gerne. Das interessiert mich, was Ihre Meinung zu unseren Wahlplakaten wahrscheinlich ist.
Was auch interessant ist, du meintest, dass sie sehr aggressiv gewirkt haben, die Plakate.
Nee, nicht aggressiv, aber aggressiv beworben wurden, also sehr viel. Und das hat bei mir was ausgelöst, dass ich Interesse hatte und mache. Warum hängt das überall? Was ist das? Weil es hat ja nicht viel erklärt, dieses Plakat. Ich kann mich nur erinnern, irgendwie so, ne, du, dein irgendwie Kiez, keine Ahnung, ist ja schon länger her. Und ich war so, ah, spannend, okay. Also das fand ich ein gutes Ding, also für mich zu catchen zumindest. Ja. Aber ich konnte nichts damit anfangen natürlich. War so unterschiedliche Farben und es klebt halt nicht nur an den Infotafeln, ich hatte auch das Gefühl, dass es auch so an Hauswänden klebt, also überall war es so. Und es war halt so ganz einfach, weil ich finde auch oftmals, wir wollen ganz viel Infos da drauf machen, alles bla bla bla, und dass das so ein bisschen immer überlastet alles wirkt an Informationen. Und das war aber so punktuell, so spielerisch irgendwie, das fand ich richtig angenehm.
Hat sie wirklich gut auf den Punkt gebracht.
Ja.
Kannst du knicken, Kreuze machen, kennen wir uns mit solchen frechen Slogans? Habt ihr die Quartiersratswahl beworben? Wie genau. Seid ihr dazu gekommen? Das, was ihr sagt, ist ja total richtig. Also ihr habt das sehr reduziert gemacht.
Dazu kann ich natürlich ein bisschen was erzählen. Und zwar hatten wir letztes Jahr, also in 2021, unsere Quartiersrats- und Aktionsfondsjury-Wahl. Und alle QMs hatten diese Wahl in diesem Jahr. Und wir haben uns mit drei QMs hier in unserer Nähe zusammengetan. Also wir waren vier QMs und haben dann eine Agentur beauftragt, die eine Kampagne für uns entwickelt. Wir wollten aber das über das Quartier hinaus bewerben, weil es immer sehr kleinteilig ist, wenn jedes eigene Quartier, also jedes QM nur innerhalb des Quartieres die Quartiersratswahl bewirbt, und wir haben natürlich auch begrenzte Ressourcen, wenn wir das alleine machen. Deswegen haben wir uns zusammengetan und eine größere Kampagne gemacht. Natürlich dann, uns ist auch klar, dass man Quartiersrat und Aktionsfondsjury nur sehr schwer auf einem Plakat erklären kann. Das wäre ja dann wirklich sehr, sehr textlastig. Deswegen kurze, knackige Texte, um einfach eine Neugierde, ein Interesse zu bewirken, um dann die Leute dazu zu kriegen, dass sie bei uns vorbeikommen und einfach erstmal fragen, was macht ihr denn eigentlich, was ist denn hier?
Was mir auch nochmal aufgefallen ist, und da wäre interessant, deine Meinung dazu zu erfahren, ich habe auch in der Handreichung verweise ich auf mehrere Medien. Wie gut wird die Presse und diese lokalen Medien genutzt?
Die Weddinger Allgemeine Zeitung ist eine gute Adresse, weil dort auch Dominik Hensel Texte verfasst, die auch einfach immer sehr gut informiert ist. Es gibt auch das DGWO-Magazin Stadtleben. Da kann man auch solche Informationen streuen. Man muss allerdings das immer sehr weit im Voraus planen.
Wie bezieht ihr diese Medien, diese lokalen Medien in eure Kommunikationsstrategie ein?
Bei uns nutzen wir die lokale Presse, also die Printpresse, Eher wenig. Ich glaube, ein Hindernis ist natürlich die Erreichbarkeit. Also wenn man eine Zeitung anschreibt, bekommt man nicht immer eine Rückmeldung. Und dass man bei beispielsweise Magazinen von Wohnungsbaugenossenschaften sehr relativ weit im Voraus das planen muss. Und wir häufig Veranstaltungen haben, die jetzt noch nicht seit Monaten feststehen. Deswegen ist das meistens etwas schwierig. Wir haben eine eigene Webredaktion, die selber Artikel verfasst, die dann auf unserer Webseite stehen. Da erreichen wir natürlich nicht so viele Personen, aber das nutzen wir. Und unser Vorteil ist es natürlich, dass wir einen guten Kontakt zu Dominique Hensel haben, die das Brunnenmagazin rausbringt und auch für die Weddinger Allgemeine Zeitung schreibt.
Das wichtigste Thema kommt eigentlich jetzt. Persönliche Kontakte zu der Bevölkerung. Wollen wir hören, was Jochen dazu gesagt hat?
Ja, sehr gerne.
Das Grundproblem ist, dass du einfach mehr Zeit haben musst, mit Menschen zu sprechen. Ich verbringe die meiste Zeit meiner Arbeitszeit damit, am Computer zu sitzen, mir Konzepte auszudenken, Berichte zu schreiben, Finanzen zu machen, Handkasse abzurechnen. Eigentlich müsste man die soziale Arbeit so umstrukturieren, dass du für all diese Nebentätigkeiten wie die Verwaltung, das Finanzwesen, Berichtswesen und so weiter Leute hast, die es machen, und dass du als Sozialarbeiter wieder Zeit hast, auf der Straße mit Menschen zu reden, einfach in Kontakt zu bleiben. Und das ist eines der Grundprobleme, finde ich, dass die soziale Arbeit so überhäuft wird mit formalen Aufgaben, mit Verwaltungsaufgaben. Und hier im Haus ist es ja auch so. Ich habe mein Büro in der ersten Etage. Totaler Mist. Wir kriegen einen Anbau und sie haben gesagt, wir wollen unser Büro unten haben, mit Straßenzugang. Wir möchten den direkten Kontakt. Ich möchte Fenster aufmachen können, Tür aufmachen und ich bin auf dem Bürgersteig.
Ein Ergebnis unserer Recherchen war ja auch, dass die direkte Kommunikation mit den Bewohnerinnen und persönliche Nähe zu den Menschen, was du auch schon angesprochen hast, sehr wichtig ist. Aber ist das überhaupt möglich, strukturell? Was ist dein Empfinden dazu?
Also ich würde sagen, dass das ja wahrscheinlich bei jedem das Problem ist, dass man einfach zu wenig Zeit hat und zu viele Aufgaben. Im QM geht es natürlich auch um die direkte Ansprache und wir haben auch sehr viele Verwaltungsaufgaben, würde ich es mal nennen, zu erledigen. Klar, es ist schwierig, seine Zeit einzuteilen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall möglich. Es ist noch möglich. Also da würde ich sagen, dass es wirklich darauf ankommt, was die eigene Arbeit ist. Ich bin keine Sozialarbeiterin. Ich habe unter anderem Aufgaben wie Abrechnung eines Fonds und die gehören einfach zu meinen Aufgaben und die nehme ich auch wahr. Wenn man Sozialarbeiter ist und keine Zeit hat, den Menschen direkt zu kommunizieren, zu reden, dann ist das natürlich ein Problem. Aber genau, also das, glaube ich, kann ich jetzt nicht verallgemeinern, sondern es kommt wirklich darauf an, was ist die Arbeit, was steht in der Beschreibung drin und kann man das dann wahrnehmen oder nicht.
Was auch sehr wichtig ist, also wenn wir halt die Menschen erreichen wollen und auf sie zugehen wollen, dass man kreative Formate umsetzen muss. Was ist dir so begegnet, wo du sagen würdest, ah, das war eine gute Idee, so als kreative Format, was im öffentlichen Raum umgesetzt wurde?
Ich weiß jetzt nicht, ob es ein kreatives Format ist, aber wir haben einmal im Jahr ein Kiezfest und jetzt im September wurde auch ein Kiezfest organisiert und da gab es ganz viele Stände und ganz viele Einrichtungen aus dem Quartier, die dort ihren Stand hatten, informiert haben, auch etwas angeboten haben. Und es sind viele Menschen vorbeigekommen. Es gab einige, die einfach schon vorher informiert waren über Plakate, aber auch viele, die zufälligerweise an diesem Tag über den Veneta-Platz geschlendert sind und dann, oder die Musik gehört haben und dann gekommen sind. Und genau dann hat man die Chance zu einem Gespräch, weil dann steht man nicht an der Straße und spricht jemanden an und sagt, hier, ich habe hier ein Angebot, sondern man hat diesen Stand, wenn jemand Interesse hat oder neugierig ist, tritt er auf einen zu und dann kann man informieren, erzählen. Beispielsweise bei dem Kiezfest war es, also es gab das Thema Nachhaltigkeit, Klimaanpassung, das war so das große Überthema. Und die Stände hatten auch alle etwas damit zu tun, die meisten. Und es wurde auch wirklich was angeboten. Also wir haben beispielsweise Samenkugeln gemacht mit den Personen, die gekommen sind. Wir hatten halt nicht nur Flyer, weil genau das würde ich auch kritisieren. Die langweiligen Stände, wo nur die Flyer rumliegen, warum soll ich da hingehen? Aber das, genau, also es wurde wirklich an jedem Stand was angeboten. Es wurde gebastelt mit Materialien, die recycelt wurden. Badekugeln wurden hergestellt. Es gab eine Pflanztauschbörse, etc., etc. Also es wurde halt wirklich was angeboten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, auch wenn man jetzt im öffentlichen Raum ist und mit den Leuten ins Gespräch kommen will, dass man irgendetwas anbietet. Wir hatten mal das Format Kaffee und Kekse. Da haben wir uns als QM alle 2 Wochen dann in die Swinemünder Straße gesetzt. Also es ist eine Fußgängerzone. Und hatten einfach einen Tisch dabei und Kaffee und Kekse und haben uns einfach hingesetzt und einfach darauf gewartet, dass Leute vorbeikommen und fragen, was wir denn da tun oder ob sie einen Kaffee haben können. Genau, also so sind wir dann einfach ins Gespräch gekommen.
Kommen wir auch jetzt zum letzten Punkt, und zwar der Netzwerkarbeit. Wollen wir noch einen letzten Abschnitt hören?
Ja, wer spricht denn?
Die Kiezsportlotsin.
Okay, gerne.
Ja, und ansonsten lebe ich halt von meinem Netzwerk. Das heißt, dass die Mitarbeiter von den Einrichtungen mich immer wieder kennen, auch verstehen, was ich so tue. Manchmal stellen sie mir auch selber Fragen, aber so diese Multiplikatorenarbeit ist noch ein ganz wichtiges Standbein bei mir, dass mich halt auch, weiß nicht, in Jugendfreizeiteinrichtungen, dass die feststellen, oh, wir haben hier eine Gruppe von Kindern, die würden super gerne mal diese und jene Sportart machen. Wie geht denn das? Dann berate ich in Anführungsstrichen dann den Mitarbeiter oder den Profi und der gibt das dann halt wiederum mit an die Kinder weiter oder organisiert auch irgendwas. Familienhelfer fragen mich halt auch vom Jugendamt. Gibt es immer mal wieder Verweise, also Flyer liegen schon irgendwo aus, aber das alleine würde nicht reichen, weil dann würde man vielleicht nicht genau verstehen, was steckt dahinter. Und genau die Fragen, die jetzt hier auch gestellt werden, die sind die, die mich meistens gefragt werden.
Was Susanne hier so anspricht, ist ja, dass sie sozusagen nicht direkt an die Bevölkerung, also das macht sie auch sowieso, sie ist ja sehr aktiv in Social Media, hat ja unterschiedliche Kanäle, macht schöne Flyer. Ihren Flyer haben wir auch in die Handreichung oder in das Konzept aufgenommen als gutes Beispiel. Die Ebene ist sehr gut zu sagen, ja, wie kann ich andere Angebote mit meinem Angebot bereichern, so dass halt die anderen auf mich verweisen, ich verweise auf die anderen. Was ist deine Erfahrung in Bezug auf Netzwerkarbeit? Es gibt formelle Netzwerke, informelle Netzwerke, was würdest du sagen?
Also Netzwerkarbeit ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch in unserer Arbeit. Es gibt natürlich auch informelle Netzwerke, bei denen ich feststelle, dass wir oder ich auch so Personen erreiche, die ich sonst nicht erreiche, die ich nicht über die professionellen Netzwerke erreiche. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Beispielsweise bei uns der Aktionsfonds, den bewerbe ich oder den bewerben wir. Und da, klar, kann ich die Plakate aufhängen, aber das gucken sich dann Personen an, die das kennen. Also Leute, die das nicht kennen, die auch nicht wissen, was QM ist, die achten da dann auch nicht so drauf. Aber wenn ich jetzt einer Person, die beispielsweise in unserer Jury ist, sage, hier, es gibt den Aktionsfonds und sie gibt das weiter in ihrer eigenen Gruppe, dann kommen Leute auf mich zu und sagen, ach ja, da gibt es ja den Aktionsfonds, was kann ich denn da machen? Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch drauf an, was man jetzt bewirbt oder worum es geht. Aber informelle Netzwerke würde ich als sehr wichtig bezeichnen und wahrscheinlich auch noch wichtiger, als jetzt irgendwie Plakate aufzuhängen.
Hast du noch etwas, was du den Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest?
Ich hätte vielleicht noch einen visuellen Punkt. Und zwar, wenn man Plakate erstellt, dann ist es wichtig, dass das Plakat auffällig ist und gut gestaltet ist, dass nicht zu viel Text draufsteht. Also das fällt mir halt häufig auf. Und dass es beispielsweise, wie bei unserer Wahlkampagne letztes Jahr, neongelb ist, dann fällt es einfach auf, wenn man vorbeigeht. Genau, also ich glaube, das ist wichtig, wenn man in diesem Prozess ist, in dieser Erstellung von Plakaten oder Flyern, dass man auch ein bisschen darauf achtet, ob es ansprechend ist oder auffallend ist.
Es ist eigentlich auch nicht schlecht, mit Profis zusammenzuarbeiten.
Oder jemanden beauftragt, genau.
Aber kam der Ansatz von der Kommunikationsagentur, mit der ihr zusammengearbeitet habt, dass es sehr reduziert sein sollte? Oder habt ihr auch da, weil das ist schon ein gegenseitiger Prozess.
Also es gab natürlich einen ersten Vorschlag von der Agentur, aber ich würde sagen, das kam wirklich in der Zusammenarbeit. Also wir haben sehr, sehr viel uns ausgetauscht, also untereinander in den QMs und auch mit der Agentur, um letztendlich dann auf diese Kampagne zu kommen, also wie sie aussehen soll und wie sie stattfinden soll und welche Medien genutzt werden sollen.
Als Abschluss, danke, dass ihr zuhört und euch für diesen Podcast interessiert. Es hat mir großen Spaß gemacht. Unser Projekt wird über das Programm Sozialer Zusammenhalt finanziert und wir bedanken uns bei allen Einrichtungen, die mitgewirkt haben, beim Brunnenviertel, beim OPZ, beim Seniorenbegegnungsstätte, beim Quartiersmanagement. Selbstverständlich, dass wir da so toll zusammengearbeitet haben und sie auch immer unterstützt haben. Und damit würde ich es auch abschließen und mich verabschieden.
Wir bedanken uns bei dir und bis bald.